Lebenswasser. Ohne Wasser kein Leben. Ohne Nahrung kann der Mensch länger als einen Monat überleben. Ohne Wasser nur etwa 3 bis 4 Tage. Der menschliche Körper besteht je nach Alter zu 50 bis 80% aus Wasser. Man kann sagen, je älter, desto trockener. Aber der menschliche Körper kann das Wasser nicht speichern. Deswegen ist Trinken so wichtig. Das Wasser befindet sich im Körper in einem ständigen Kreislauf. Es ist in allen Organen, Zellen und Körperflüssigkeiten das bestimmende Element. Blut beispielsweise besteht zu etwa 90% aus Wasser. 90%. Ohne Wasser kein Leben. Das betrifft aber nicht nur uns Menschen, sondern unseren gesamten Planeten mit all seinen Lebewesen. Wir können dankbar sein, dass es in den vergangenen Tagen so ergiebig geregnet hat, auch wenn für den einen oder anderen damit Himmelfahrt ins Wasser gefallen ist. Die vergangenen, viel zu trockenen Jahre haben ihre Spuren hinterlassen. Schauen wir uns unsere Wälder an, besonders unsere Fichtenplantagen. Und noch immer ist der Boden in der Tiefe viel zu trocken. Ohne Wasser kein Leben. Die Frage nach Wasser ist in vielen Teilen der Welt eine konfliktträchtige. Und dieser Trend wird steigen. Die Sorge um genügend Wasser für die Landwirtschaft und ebenso die Erfahrung von Dürre beschäftigen die Menschen überall und zu allen Zeiten. Und für die Bitte um Regen gibt es in vielen Kulturen Rituale, auch im Judentum. Dort gehört die Bitte um Regen in das Sukkot-Fest, das Laubhüttenfest. 7 Tage wird es gefeiert und vereint unterschiedliche Inhalte und Erinnerungstraditionen in sich. Es ist Erntedankfest, wird im September, Oktober gefeiert. Es erinnert außerdem an die Wüstenwanderung, wofür die provisorischen Laubhütten errichtet werden. Und es schaut betend in die kommende Agrarsaison. Es wird um Wasser gebetet und um eine gute Ernte. Das alles vereint in diesem Laubhüttenfest. Und für den letztgenannten Festinhalt gab es am 7. und letzten Festtag ein richtiges Wasserschöpfritual. Zumindest für die Zeit des zweiten Tempels in Jerusalem, also das ist die Zeit zwischen der Rückkehr aus dem babylonischen Exil bis zur Zerstörung des Tempels im Jahre 70 nach Christus, für diese Zeit ist dieses Ritual sehr gut belegt. Und zwar geht das so: Priester des Jerusalemer Tempels schöpfen aus dem Teich Siloa Wasser. Der Siloa-Teich, der wird gespeist mit dem Wasser der Gihon-Quelle oder Gichon im Hebräischen, Gichon-Quelle, die sich südöstlich außerhalb der Stadtmauer befindet, zwischen der alten Davidstadt und dem Kidron-Tal. Könnt ihr das mal anschauen? Der König Hiskia, der hatte in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus, als die Belagerung Jerusalems bevorstand, da hat dieser König Hiskia einen Kanal angelegt, den sogenannten Hiskia-Tunnel. Und leitete über diesen Kanal das Wasser dieser Gihon-Quelle hinein in die Stadt, in den Teich Bethesda. In den Teich Siloa. Das kann man nach Ausgrabungen heute wieder besichtigen. Es war also die krisensicherste Frischwasserzufuhr für die Stadt Jerusalem. Gihon oder Kichon, so hieß schon einer der 4 Ströme des Paradieses. Ob da sprachlich ein Zusammenhang zur Gihon-Quelle nahe Jerusalem besteht, das ist ungeklärt. Aber wenn, dann unterstriche das noch einmal die Bedeutung dieser Quelle. Sie ist quasi paradiesisch. Also an diesem siebten Tage, an diesem letzten Tag des Festes, da schöpften die Priester, aus dieser wichtigsten Frischwassersammelstelle und trugen das Wasser in Schalen in den Tempel und umrundeten siebenmal den Altar mit bachweiten Zweigen. Und diese Zeremonie, die drückt die Bitte um Regen aus und überhaupt um die Fülle an Heil, die Gott schenkt. Ich nehme euch jetzt mal mit nach Jerusalem, in den Tempel, zu einem siebenten Tag des Sukkot-Festes, von dem nämlich erzählt unser Predigtext aus Johannes 7, 37 bis 39. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Da ist also diese beeindruckende Wasserschöpfprozession voll im Gange. Das Volk steht Spalier auf dem Tempelplatz. Die Priester kommen in langer Reihe mit den Wasserschalen und tragen sie zum Altar. Andächtige Stille oder Singen von Psalmen oder Rufen von Bibelworten wie Jesaja 12, Vers 3. Ihr werdet schöpfen voll Freude aus den Quellen des Heils. Stelle ich mir vor, liest jemand Hesekiel 47, wo der Prophet beschreibt, wie vom Tempel eine Quelle ausgeht und hinunter zum Toten Meer fließt und dieses tote Meer wieder lebendig macht, voller Fische. Dieser Strom wird gesäumt sein von unzähligen Bäumen, deren Blätter nicht welken und die monatlich reichlich Früchte tragen. Früchte zur Nahrung und Blätter zur Heilung. So steht es da, Hesekiel 47. Was für eine beeindruckende Zeremonie, voller Zukunftsbilder, wie sie in dieser kargen Gegend kaum vorstellbar sind. Jeder Tropfen Wasser ist kostbar. Bilder von unglaublichem Überfluss im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann, mitten in diese andächtige, verzaubernde Prozession hinein, steht Jesus auf und ruft: Wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Irritierte Eventmanager, verstohlene Blicke Umstehender, der hat doch nicht mal eine Schale zum Wasserschöpfen. Will der den reibungslosen Fluss der Zeremonie stören? Macht die ganze Stimmung kaputt. Darf der das? Was ist das überhaupt für einer? Aber damit nicht genug. Er macht noch weiter. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Mitten in diesen Festakt hinein, mitten in die feierliche Stimmung, platzt Jesus mit seinem Alternativangebot. Nein, keine Alternative. Vielmehr, er verspricht zu erfüllen, worum die Leute hier bitten, was sie auch hoffen und sogar noch darüber hinaus. Wasser im Überfluss. Das, was Jesaja und Hesekiel in Aussicht stellen, das nimmt Jesus für sich in Anspruch. Schlägt verbal den Priestern die Wasserschalen aus der Hand und sagt: Nicht dort, sondern hier, bei mir. Ganz schön unerhört. Mitten hinein in all die Wallfahrten und Prozessionen durch die Glaubenden, die Unterstützung der Heiligen, der Jungfrau Maria oder von Gott selbst erhoffen, ruft Jesus: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Mitten hinein in unsere Sorgen um morgen, um unseren Wohlstand und seine Absicherung, in unser Geld zählen und irgendwie noch gewinnbringend anlegen, ruft Jesus: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Mitten hinein in unser Hoffen auf ein Ende der Pandemie und unsere Sorge um Gesundheit, in unsere Sehnsucht nach Unbeschwertheit, Urlaub, Biergarten und Fußgängerzone mit Shoppen und Einkehren, ruft Jesus, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Sein Rufen stört den gewohnten Ablauf. Unsere Sorgen und Mühen, unsere Zukunftsinvestitionen, ja sogar unseren Gottesdienst. Weil in seinem Zwischenruf die Frage mitschwingt, wo suchst du Sicherheit? Wo suchst du Zukunftssicherung? Und das Ganze verbunden mit der Einladung, komm her zu mir. Das, wofür du dich religiös und finanziell und gedanklich und wie auch immer abmühst, das halte ich für dich bereit. Wer mir vertraut, wer sich mir anvertraut, der wird Leben haben in Fülle. Da braucht es keine Symbolhandlung, keine rituellen Prozessionen, sondern nur eines: Vertrauen und kommen. Du versuchst, dein Leben nach allen Seiten abzusichern und verzehrst dich darüber. Zukunftsangst und die Sorge, genügend vorgesorgt zu haben, prägen deinen Alltag. Willst du so weiterleben? Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Aber damit nicht genug. Jesus geht ja noch einen Schritt weiter. Wer an mich glaubt, sagt er, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Lebensüberfluss. Lebensüberfluss, unvorstellbar, wenn man im Heiligen Land unterwegs ist. Tröpfchenbewässerung für jeden gepflanzten Baum, der ohne diese Tröpfchenbewässerung nicht überleben würde. Jeder Tropfen Wasser ist kostbar. Und man sieht dort genau, wo bewässert wird und wo nicht. Ströme lebendigen Wassers? Was werden die Leute gedacht haben, die diesen Jesus da rufen hören? Unerhört. Wir leben im Überfluss. Für uns klingt das nicht weltfremd. Unser Überfluss, der wächst zu unfassbaren Müllbergen an, zu unverantwortbarem Lebensmittelüberschuss, zu riesigen Plastikinseln in den Meeren. Überfluss ist gar nicht gut. Der tut uns nicht gut, verdirbt den Charakter, fördert unsere Gier. Warum sagt Jesus das? Warum stellt er Überfluss in Aussicht? Muss das sein? Weil Überfluss bei Jesus etwas anderes ist als bei uns. Für uns heißt Überfluss, so viel haben oder mindestens so viel haben, dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss oder machen müsste, will ich mal sagen. Wir machen uns ja folgenderweise trotzdem noch Sorgen, obwohl wir Überfluss haben. Und vorsichtshalber auch noch ein bisschen mehr. Überfluss bei uns heißt immer mehr genießen und absichern und Wohlstand steigern. Der Überfluss dient uns selbst. Überfluss bei Jesus fließt nicht in die eigene Tasche, sondern bewässert das Land. Stillt Durst und Hunger der Durstigen und Hungrigen. Während unser Überfluss zum Himmel stinkt und die Erde plündert, lässt der Überfluss, von dem Jesus spricht, die Erde blühen und Früchte tragen. Die Parallele zu Hesekiel 47 ist doch unüberhörbar. Dort soll vom Tempel her ein Strom ausgehen und das tote Land und das tote Meer tränken, heilen und fruchtbar machen. Und jetzt spricht Jesus von den Menschen, die an ihn glauben, dass von ihnen so ein Strom ausgeht, wie die Schrift sagt, fügt der Evangelist ein. Es gibt keine Bibelstelle, die Jesus hier wörtlich zitiert. Kann man durchforsten, findet man nicht. Wörtlich nicht, nein. Aber es gibt eine, die das Angebot von Jesus bestens anschaulich macht. Und das ist Hesekiel 47. Und das heißt doch dann, Menschen, die von dem Wasser trinken, das Jesus schenkt, also Menschen, die aus der Kraft von Jesus leben, werden heilsam für ihr Land. Sind eine Wohltat, ein echter Durstlöscher für die Menschen ihrer Umgebung. Sie geben weiter, was sie empfangen haben. Es fließt über. Sie haben etwas zu geben, das gut tut, das Heil macht, das Lebensdurst stillt. Da wird sogar das tote Meer lebendig. Da, wo kein Leben mehr erwartbar war, da blüht das Leben wieder auf. Da bricht sich das Leben Bahn. Überfluss, der die Welt nicht plündert und kaputt macht, sondern heilt und pflegt und das Leben fördert. Gottes Heil fließt über und tränkt das Land. Was für eine Perspektive! Überfluss heißt ja dann auch, dass der, der weiter fließen lässt, selber nicht leer ausgeht. Der läuft nicht leer. Solange die Quelle sprudelt, geht keiner leer aus. Ist unsere Gemeinde, sind wir so ein Strom lebendigen Wassers? Was geht von uns aus? Was fließt bei uns über? Oder behalten wir den Überfluss Gottes lieber ganz für uns? Dann werden wir in der eigenen Wassersuppe ersticken. Dann stinkt unser Überfluss bei Zeiten zum Himmel. Aber nun will ich gar nicht weiter hinterfragen oder gar anmahnen. Vielmehr will ich auf das oder auf den verweisen, auf den auch der Evangelist Johannes verweist, auf den Heiligen Geist. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da. Denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Lebensgeist. Das Wirken des Heiligen Geistes kommt hier zum Ausdruck. Er lässt diesen Strom durch uns hinein in das dürre Land fließen. Er lässt Früchte reifen, die satt machen, und Gaben wie Blätter wachsen, die heilen. Aber das scheint ja kein Automatismus zu sein. Schon ca. 100 Jahre nach diesem besonderen Laubhüttenfest suchen berühmte Kirchenväter nach Erklärungen, warum dieser erfahrbare Strom des Heiligen Geistes versiegt ist. Und sie kommen zu dem Schluss, alles hat seine Zeit. Statt dem Defizit mit Sehnsucht zu begegnen, erklären sie das Defizit weg. Es ist halt ein anderes Zeitalter der Heilsgeschichte angebrochen. Zu den Zeiten Jesu und des Apostels Paulus, da waren besondere Charismen nötig, um die Menschen zu überzeugen. Das ist aber in der nachfolgenden Zeit nicht mehr nötig, da jetzt ja die Bibel vorliegt und der Geist Gottes vor allem im Inneren des Menschen wirkt. Das heißt, der Geist wird an die Schrift gebunden und an die Sakramente. Und auch wir können unserem geistlichen Defizit mit Erklärungen begegnen. Können es uns schönreden, können uns rausreden, können es wegreden. Vielleicht so auch unserer Angst begegnen, denn dieser Heilige Geist ist schon ein bisschen unheimlich. Wie Wasser auch. In schön geordneter Bahn und Dosierung ein Segen. Wohl kanalisiert und per Wasserhahn dosierbar, wunderbar. Aber Wildwasser hat's in sich. Und Hochwasser erst recht. Wasser ist so lange ein Segen, wie wir es kontrollieren können. Und mancher hat schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Heiligen Geist und seinem Wildwasser. Ich stehe nach wie vor zu meinem Satz, dass ich nicht den Heiligen Geist für das Problem halte, sondern Menschen, die glauben, ihn zu besitzen. die versuchen, das Wildwasser für sich zu kanalisieren und eigennützig zu vermarkten, die mit der Kraft des Wassers Macht zu gewinnen suchen. Geistlichen Missbrauch nennt man das. Aber Wasser fließen lassen, das ist etwas anderes. Und das wünsche ich mir. Denn ohne Wasser kein Leben. Dass Gottes Geist uns füllen darf und dann weiterfließen, so wie er will. Sodass durch seinen Strom dürres Land bewässert wird, fruchtbar und heil wird. Das wünsche ich mir. Und heute ist genau der richtige Platz im Kirchenjahr für solche Sehnsucht nach Gottes heiligem Geist zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht da. Denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Wie wäre es, wenn wir solche Sehnsucht nach Gottes Geist entwickeln, statt Erklärungen für den Status quo zu suchen? Wie wäre es, wenn wir beten, Herr, gib uns dieses Wasser. Lass es überfließen in unser dürres Land. Wie wäre es, wenn wir beten, Herr, schenke Erweckung und fang bei mir, fang bei uns an. Wie wäre es, wenn wir beten, o Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus, o Herr, über uns. O Herr, gieße neu die Kraft deines Heiligen Geistes aus, über uns. Dann wäre Pfingsten mehr als Erinnerung an große Dinge, sondern Sehnsucht und Bitte. Und diese Sehnsucht wünsche ich uns. Denn ohne Wasser kein Leben. Amen.